Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. Rund 2000 Jahre ist die Kirche alt. Aber haben wir an ihrem Geburtstag überhaupt etwas zu feiern? Wer in der vergangenen Woche Zeitung gelesen hat, der kann leicht den Eindruck haben, dass es sich ausgefeiert hat bei Kirchens. Da titelt beispielsweise die WAZ hilflos vor leeren Kirchenbänken und zeigt dann dieses Foto. Leere Bänke und ein paar wenige Gläubige, die sich in einer großen Kirche verteilen. Von ARD und ZDF weiß man, dass man dort in der ersten Reihe sitzt. In der Kirche sitzt anscheinend jeder in seiner eigenen Reihe. Und zwar ganz für sich, ganz allein. Zeitungsbild und Zeitungsüberschrift vermitteln den Eindruck, die Kirche schafft es nicht mehr, die Menschen für den Gottesdienst zu begeistern. Konzepte fehlen, um diesen Trend noch aufzuhalten. Daran ändert dann auch das viele Nachdenken über veränderte Gottesdienstzeiten und Gottesdiensttage nicht viel. Der Wunsch nach einer vollen Kirche, nicht nur zu Weihnachten und am Tag der Konfirmation, scheint in vielen Gemeinden Illusion zu sein. Die Prozentzahlen für den Gottesdienstbesuch unterbieten sogar noch die Werte der FDP. Sie liegen zwischen 2 und 4%. Mehr Menschen gehen sonntags nicht zur Kirche. Kirche also auf dem Rückzug, bedeutungslos geworden in einer säkularisierten Welt. Und doch feiern wir gestern und heute Pfingsten. Und das nicht nur aus Tradition, nicht nur deshalb, weil Pfingsten jetzt eben auf dem Kalender steht. Nein, ganz im Gegenteil. Wir feiern den Geburtstag der Kirche ganz bewusst. Wir feiern Pfingsten, weil wir von dem überzeugt sind, was wir glauben, und was wir leben und was wir in der Kirche miteinander erfahren. Welche Institution außer der Kirche kann schon von sich behaupten, dass sie 2000 Jahre lang existiert? Das allein wäre schon ein Grund zum Feiern. Durch die Jahrhunderte hindurch im Wandel der Zeiten unter Kaisern und Königen, in Diktaturen und Demokratien, in Armut und in Reichtum, in Freiheit und in Verfolgung. Immer hat es die Kirche gegeben. Und das nicht, weil wir als Christen so gut wären, so überzeugend unser Leben gestalten würden, sondern das alles, weil Gott treu ist, der seine Kirche erhält, der sie nicht nur erhält, sondern der sie immer wieder neu lebendig macht, der seine Kirche jung hält. Das, was die Zeitungen in der vergangenen Woche beschrieben haben, das ist sicher grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen und die Prozentzahlen die werden schon stimmen. Die vielen leeren Kirchen und leeren Gottesdienste, die es auch gibt, sind sicher Hinweis auf eine Krise. Eine Krise, die ernst genommen werden will. Und tatsächlich niemand hat ein eindeutiges Konzept, mit dem man eben von heute auf morgen leere Kirchen wieder füllen könnte. Und doch, wir haben ein Konzept, ein grundsätzliches Konzept, ein Konzept von dem, was Gemeinde ist. Ein Konzept, das der Kirche geholfen hat, 2000 Jahre alt zu werden. Ein Konzept, das sie auch weiter jung hält und lebendig sein lässt. Der Predigttext für den heutigen Pfingstmontag ist ein Ausschnitt aus diesem Konzept. Aus 1. Korinther 12 lese ich die Verse 4 bis 11. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden nach demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Was Paulus hier schreibt, das macht deutlich, Kirche baut sich nicht von oben nach unten auf. Nicht vom Landeskirchenamt in Bielefeld runter zu den Kirchenkreisen und Synoden und dann wieder runter zu den Gemeinden. Darum ist es grundsätzlich ein falscher Ansatz zu erwarten, dass von oben herab die zündende Idee kommt, das, was Kirche wieder voranbringt. Gemeinde, Kirche baut sich nach dem, was Paulus im Korintherbrief schreibt, von unten her auf, von der Gemeinde selbst. Kirche, das ist vor Ort gelebte und erfahrene Gemeinschaft von Menschen. Und Gemeinde können wir nicht machen, können wir selbst nicht schaffen, sondern das ist das, was wir heute feiern. Gottes Geist ist da heute wie zu Zeiten der Urgemeinde, der Menschen zusammenführt und sie auf Gott hören lässt, der das Lob Gottes im Herzen von Menschen entzündet, der Gemeinschaft miteinander und mit Gott möglich macht. Was aber ist der Reichtum der Gemeinde? Was ist das besondere Fund, mit dem Gemeinden wuchern können? Die Gemeinde in Korinth, an die Paulus seinen Brief, seine Gemeindekonzeption richtet, die hätte vielleicht Folgendes geantwortet. Unser Reichtum, das sind wir selbst. Das sind die besonderen Gaben, die wir haben. Und an jeder dieser Gaben, die wir haben, können wir Gottes Nähe und Gottes Gegenwart ablesen. So haben wir zum Beispiel rhetorische Talente. Sie finden das im Predigttext jetzt dick gedruckt wieder. Bei diesen sprachlichen Talenten geht es darum, Gottes Wort einander mitzuteilen. Und die Menschen in Korinth, die hätten vielleicht gesagt, bei uns gibt es Leute, die können so lebendig von Gott reden, da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Und manche, das ist die nächste Gabe, die können direkt in die Gemeindesituation hineinsprechen. Die können sagen, was dran ist, welcher Weg für die Gemeinde und die Christen jetzt Gottes Weg ist. Andere beten in einer Sprache, die nur Gott verstehen kann. Oder da sind Menschen, die Vorbilder im Glauben sind, die niemals müde werden, die andere mitreißen können, die immer wieder neu motivieren, weil sie selbst von Gott motiviert sind. Wieder andere können sogar Wunder tun und Kranke heilen. Das, so würden die Christen in Korinth sagen, das ist unser Reichtum. Daran erkennt man die Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Das ist es, was Menschen in unsere Gemeinde führt, was uns attraktiv macht. Der Apostel Paulus lässt diese Aufzählung der Gaben in Korinth durchaus bestehen. Er streicht nicht. Er sagt nicht, diese Gabe, die lasst bitte lieber weg. Und er hinterfragt keine dieser Gaben. Aber er sagt, euer Reichtum ist das alles nicht. Denn die Gabe allein ist kein Indikator für die Gegenwart Gottes. Gaben, die im schlimmsten Fall nur dem eigenen Ruhm dienen, sind für sich genommen kein eigener Wert. Im Gegenteil. Das Herausstellen der eigenen Gaben und Fähigkeiten kann den anderen eher abschrecken, statt ihn zu begeistern. Als wir im Hauskreis über diesen Text miteinander gesprochen und uns ausgetauscht haben, da wurde genau diese Erfahrung bestätigt. Da erzählte jemand davon, wie er vor langer Zeit in eine Gemeinde kam und entdeckt hat, die anderen sind alles ganz tolle Christen, die haben ganz viele Gaben, die ich nicht habe. Aber die Wirkung auf ihn war, sich selber eher klein zu fühlen, anstatt begeistert zu sein. Und genau das soll eben nicht geschehen angesichts der Gaben, die in einer Gemeinde vorhanden sind. Meine Gaben erfüllen erst dann ihren Sinn, wenn sie den anderen zugutekommen. Gaben wollen als Aufgaben verstanden werden. Die eigenen Gaben in den Dienst aller zu stellen, das nennt Paulus im nächsten Kapitel, auf das alle seine Gedanken und Konzeptionen zulaufen, ganz schlicht, ganz einfach, die Liebe. Nicht in der Fülle der Gaben ist Gott in Korinth erfahrbar, sondern in der Liebe, die dem anderen dient. Ich habe nach einer Geschichte gesucht, die diese Gedanken aufgreift und nochmal verdeutlicht. Und ich muss zugeben, ich habe nur eine gefunden, die Sie schon kennen, die ich schon mal erzählt habe. Aber dann habe ich überlegt, bevor ich jetzt eine Geschichte erzähle, die weniger gut ist, erzähle ich diese Geschichte noch einmal. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der sie doch noch nicht gehört hat oder vielleicht schon wieder vergessen hat. Also noch einmal diese Geschichte, die mich beeindruckt. Und zwar hörte ich von einer Gemeinde in den USA in Brooklyn. Eine Gemeinde, die nicht in einer wohlhabenden Gegend lag, sondern in einem sozialen Brennpunkt. Und das Besondere an dieser Gemeinde war, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Gemeinden ringsum wuchs. Dass sonntags immer mehr Menschen zum Gottesdienst kamen und die Bankreihen nicht leer waren. Und das sprach sich herum. Und eines Tages besuchte eine Gruppe Studenten diese Gemeinde, um zu erforschen, woran es liegen könnte, dass diese Gemeinde immer mehr wächst, dass sie Menschen anzieht. Und zunächst konnte man nichts finden, was dieses Phänomen erklären konnte. Der Gottesdienst fand in einer eher renovierungsbedürftigen Kirche statt. Die musikalische Qualität des Chors war, ja, sagen wir es vorsichtig, auf bescheidenem Niveau. Auch die Predigt zeichnete sich nicht durch eine besondere Rhetorik aus. Die Studenten konnten zunächst nichts finden, was das Wachstum der Gemeinde erklären konnte. Nach dem Gottesdienst kam dann beim Kirchcafé einer der Studenten mit einer Frau aus Puerto Rico ins Gespräch, die nur ganz schlecht überhaupt Englisch sprach. Und er stellte ihr folgende Frage: Warum kommen Sie ausgerechnet hierher, in diesen Gottesdienst? Warum gehen Sie nicht irgendwo hin, wo man Ihre Sprache spricht, wo Sie die Predigt besser verstehen können? Da erzählte die Frau ihre Geschichte. Und alles hatte für sie und ihre Familie damit begonnen, dass sie vor einiger Zeit in große äußere Nöte gekommen war. Die Frau wusste sich da nicht anders zu helfen, als den Pfarrer dieser Gemeinde um Hilfe zu bitten, weil sie gehört hatte, dass er ein offenes Herz hat, auch für Menschen in Not, auch für die Armen, ein offenes Herz hat für jeden. Und dann war es so, dass der Pfarrer an diesem Nachmittag alles stehen und liegen ließ, um sich nur um sie, ihre Familie und das große Problem zu kümmern. Seitdem, so schloss sie, kommen wir, meine ganze Familie, jeden Sonntag zum Gottesdienst, weil wir dankbar sind für das, was wir an Liebe erfahren haben. Vieles in dieser Gemeinde war offensichtlich unvollkommen. Und doch war es gerade die Liebe Christi, die in aller Unvollkommenheit und Schwachheit für Menschen erfahrbar war. Was also ist das Konzept einer wachsenden Gemeinde? Was hat die Kirche über alle Jahrtausende hindurch am Leben und lebendig erhalten? Nichts anderes als die Liebe Gottes. Und die ist mehr als ein Konzept, als eine Theorie, die wir erst umsetzen und verwirklichen müssen. Die Liebe Gottes ist schon Wirklichkeit, die all unserem Tun immer vorangeht. Eine Wirklichkeit, die wir nicht schaffen können, die da ist, von der wir aber alle leben. In meiner alten Gemeinde, aus der heute ja auch einige zu Gast hier sind, da hat einmal jemand gesagt, wenn der Uwe predigt, dann läuft das am Ende immer wieder auf die Liebe hinaus. Und dieser Satz war als Kritik gemeint. Aber ich stehe dazu. Am Ende läuft tatsächlich alles auf die Liebe hinaus. An der Liebe entscheidet sich alles, auch die Zukunft einer Gemeinde. So ist die Zukunft der Kirche auch ihre Vergangenheit. so wie es 2000 Jahre lang war. Darum geht es, dass wir Gottes Liebe empfangen und sie weitergeben an andere. Dass diese Liebe spürbar wird in unserer Mitte und dass wir sie hinaustragen zu den Menschen, die in Not sind und die unsere Beachtung brauchen. An der Liebe entscheidet sich alles. Diese Liebe nämlich ist Gott selbst. Und in den Taten unserer Liebe begegnen Menschen dem lebendigen Gott. Dazu will er uns alle gebrauchen, heute am Geburtstag der Kirche und jeden Tag. Eine Gemeinde, die das lebt, hat Zukunft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.